Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Boah, Augstein, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wenn die Leute gehört hätten, wie sie mich hier versucht haben, rund zu machen und zu falten, nur weil ich ein bisschen ausführlicher erklären wollte, worum es jetzt hier gehen soll, nämlich um Frau Baerbock und ihren Skandalflug aus einem Fußballstadion direkt nach Luxemburg zum Außenministertreffen. Und das hätte man halt mit dem Auto auch fahren können. Und das ist halt schon ein bisschen ein Aufregerthema gewesen. Und ich sollte mit ganz viel Druck in der Stimme sprechen, hatten sie gesagt, das habe ich jetzt gemacht.
Ja, hallo lieber Blume. Sie merken, Sie geben sozusagen unseren Zuhörern und Zuhörern gleich einen kleinen Blick in unseren
Binnenverhältnis.
Binnenverhältnis. Nein, aber Sie haben eben, als wir angefangen haben mit dem Podcast, haben Sie irre kompliziert geredet und erzählt, Sie hätten mal ein Buch geschrieben vor 20 Jahren. Entschuldigung. Und dann habe ich hier gesessen und gedacht, worum geht es denn dann? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, er hat dieses Buch geschrieben, wo er sagt, Politiker sollen nicht immer so populistisch behandelt werden und die haben auch einen schweren Job und die sind wichtig für unsere Demokratie und so. Und dann ist ihnen eingefallen der Fall Baerbock. Sie fliegt also mit dem Flugzeug von Frankfurt nach Luxemburg in der Nacht unter Umgehung des Nachtflugverbots, wo sie auch den Bus hätte nehmen können oder mit dem Fahrrad fahren als anständige Grüne.
Es ist nicht weit. Es ist nicht weit.
Und da finden sie das sozusagen. Und das haben sie als Gegenbeispiel für ihr Buch genommen. Und das war mir zu viel Metaebene und zu viel wieder. Und da habe ich dann zu dem Kollegen Blume gesagt, ja, ausnahmsweise mal, lieber Kollege Blume, wollen wir diesen Take, wie wir Fachleute uns ausdrücken, nicht nochmal machen. Den haben wir jetzt nochmal gemacht und ich finde, es ist sehr, sehr gut. Und wir sollten jetzt einfach beim Thema bleiben. Wir sind sehr, sehr gut dabei. Sie haben das ganz toll gemacht, Herr Blume. Okay, sie hat halt das Flugzeug genommen. Mann, so fucking what? Wir sind die Bundesrepublik Deutschland, das drittreichste Land irgendwie, so dieses bewohnten Quadranten des Universums. Und da kann man sich das schon leisten, wenn die Außenministerin dann irgendwie so nachts, wenn sie praktisch am nächsten Tag Außenministerkonferenz in Luxemburg hat und dann muss sie gleich nach Israel, dann fliegt sie halt mal mit dem Flugzeug nach Luxemburg, damit sie auch mal eine Mütze Schlaf kriegt. Das kann der Frau nicht schaden. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich kann mich nicht aufregen darüber, sorry.
Ja, ich schon. Ich schon. Und jetzt lassen wir mal für eine Sekunde die Außenpolitik und die Sinnhaftigkeit von zum Beispiel 10 Reisen in den Nahen Osten nach Israel und die Anrainerstaaten mal außen vor, wo sie nichts bewirken kann, außer Spesen zu machen. Aber mir geht es jetzt tatsächlich um die Anmutung, um die Anscheinserweckung, wenn man das so sagen kann. Da setzt sich jemand, Frau Baerbock, und das werfe ich hier nicht vor, damit wir uns richtig verstehen, im Fanshirt auf die Tribüne und guckt dieses Spiel Deutschland gegen Schweiz in der vergangenen Woche. Und suggeriert, ich bin eine von euch, ich bin auch so ein Groupie, mir gefällt das Spiel, ich fiebere mit meiner Nationalmannschaft mit, wie, keine Ahnung was, 70 Millionen, 80 Millionen Deutsche. Und dann ist Abpfiff und dann bin ich jemand ganz anderes, der mit einem Shuttle zum Flughafen gecruised wird und dann steigt er in ein Flugzeug ein und das bringt ihn, man hebt das Nachtflugverbot auf, da fallen ungefähr 2000 Leute aus den Betten plötzlich, nach Luxemburg, obwohl man es mit dem Auto auch machen könnte. Diese beiden Welten kriege ich nicht zusammen und habe darum das Gefühl, das eine war PR und das andere war normal und jetzt gibt halt die Quittung für diesen Widerspruch.
Ich glaube, dass es diesen Widerspruch nicht gibt, den erzeugen Sie da. Beides gehört zu Ihrem Amt dazu. Die Vorstellung, dass sie wirklich eine von uns ist, wenn sie da im Fußballstadion ist, ist ja eine Illusion.
Die will sie vielleicht erzeugen.
Aber die Leute sind doch auch nicht doof. Ich meine, wir leben ja nun echt auch, Entschuldigung, in einem vergleichsweise aufgeklärten Land, wo sie von den Wählerinnen und Wählern auch erwarten können, dass sie quasi durch solche Inszenierungen hindurch gucken und die Transparenz der Situation auch erkennen. Frau Baerbock ist immer im Dienst Und das meint, Entschuldigung, ganz kurz, nur, dass alle Hörerinnen und Hörer es wissen. Ich finde, sie ist eine schlechte Außenministerin. Ich finde die Außenpolitik, die sie macht, nicht gut. Ich glaube, dass sie sich selber total überschätzt. Okay, aber ich habe Respekt vor ihr in ihrer Funktion als Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland und würde jederzeit verteidigen die Art und Weise, wie sie sozusagen ihr Amt ausübt. Und dass sie der Meinung ist, es gehört zu meinem Job dazu, bei so einem Fußballspiel Bella Figura zu machen. Und ich muss am nächsten Morgen zu der Konferenz und dann muss ich nach Israel und so. Wenn das halt ihre politischen Entscheidungen sind, die ich gar nicht für richtig halte, dann hat sie auch das Recht, das so zu machen, dass sie zwischendurch auch eine Mütze Schlaf kriegt und nicht irgendwelche Tabletten oder Alkohol braucht, um in der Spur zu bleiben. Finde ich schon. Sie, am Ende des Tages ist sie ein Mensch. Sie ist ein Mensch, verstehen Sie?
Ein Mensch, ist er schon?
Ja.
Ja, natürlich ist sie ein Mensch und hat auch Nachsicht verdient bei bestimmten Dingen. Aber das ist so inszeniert. Und dann fällt die Maske. Und ich glaube übrigens nicht, dass es notwendiger Teil ihres Amtes ist, vor dem ich hohen Respekt habe und der leider dabei ja ein bisschen auch zustanden kommt, dieser Respekt. Also, dass es Teil ihres hochrespektablen Amtes als Bundesaußenministerin ist, sich auf eine Tribüne zu setzen. Kann sie gerne machen.
Doch, aber
dann muss sie es anders einbetten.
Ja, aber sie, wie gesagt, sie kann ja nicht mit dem Fahrrad dann nach Luxemburg fahren. Ich meine, ich gebe zu, das jetzt ein bisschen, bewege ich mich sozusagen tangential in ihre Richtung. Ich gebe zu, für eine Grüne ist es natürlich blöd, das Nachtflugverbot außer Kraft zu setzen, um dann
und Kurzstrecke zu fliegen.
Ultrastrecke. Ja, das ist natürlich, macht einen komischen Eindruck. Ich verstehe es. Aber ehrlich gesagt zeigt das nicht, dass das, was Frau Baerbock da gemacht hat, falsch ist, sondern es zeigt, dass die moralistische Rigidität, mit der die Grünen solche Themen normalerweise zu behandeln pflegen, dass die falsch ist. Das ist ja eh meine Meinung. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum ich von den Grünen nicht so viel halte, weil dieser moralische Rigorismus mir auf die Nerven geht, weil ich ihn für unmenschlich halte und auch ehrlich gesagt für Zivilisations- und Demokratie- und gesellschaftszerstörend, weil man die Leute in den Wahnsinn treibt. Und das ist eh immer falsch. So, also Leute, entspannt euch mal ein bisschen auf allen Kanälen. Das ist eh immer der beste Tipp, oder?
Ja, aber so können Sie es auch kleinquatschen. Ich glaube, das richtet viel mehr an, als wir glauben. Ich glaube, wir können da irgendwie gelassen drüber stehen, weil wir sagen, na, dann kostet es halt so ein paar 10.000 Euro, die Reiserei. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Es geht ja Geld für ganz andere Sachen über den Deister. So sehen das die Leute da draußen nicht mehr. Es gibt keinen Bonus mehr. Schon gar keinen Vertrauensbonus und Vertrauensvorschuss für die Politiker. Die müssen sich jetzt 100% akkurat verhalten.
Das sagen Sie doch nur, weil die Bild-Zeitung das Thema hochgepusht hat. Die Bild-Zeitung ist Gott froh, dass sie mal wieder irgendwie auf so ein Thema kommt, weil in Wahrheit diese Form von so populistischem Boulevardjournalismus echt auf dem allerletzten Loch pfeift, weil das sozusagen in unserem medialen Umfeld gar nicht mehr funktioniert. Weil Twitter ist immer noch boulevardesker, als die Bild-Zeitung überhaupt sein kann. Und dann werden irgendwie so Themen aus der Mottenkiste der 80er Jahre irgendwie nochmal hochgejuckelt. Das ist irgendwie publizistisch auch irgendwie traurig.
Ich glaube, Augstein, Sie haben ein bisschen falsche Vorstellung von Populismus. Und vor allen Dingen haben Sie eine falsche Vorstellung davon, was das Volk für Populismus hält. Ich glaube, diese Glaubwürdigkeitsspagat von Frau Baerbock ist nicht zu halten. Das trifft jemanden, an dem das eben auch hängen bleibt, weil sie noch ganz andere Angriffsflächen bietet in dieser Hinsicht. Sie hat 136.000 Euro für Make-up ausgegeben im letzten Jahr. 2022 hat quasi ihre persönliche Stylistin das Styling der Ministerin und Minister sollen gestylt werden, die sollen nicht aussehen wie ihre eigene Leiche im Fernsehen. Vollkommen d'accord. Das hat halt 136.000 Euro gekostet. Und dann fragt man sich, wow, wer verdient in Deutschland ganz genau 136.000 Euro im Jahr?
Boah, das ist jetzt so gemein von Ihnen, weil das Problem ist, diese Zahl ist grotesk hoch.
Ach,
ich wusste das nicht. Sie haben mir vorher nicht gesagt, dass Sie mich in diesem Gespräch mit dieser Zahl konfrontieren. Und ich finde es auch gut. Stimmt das wirklich? Wird das für Männer auch gezählt? Haben Männer das auch? Doch, müssen doch.
Gezählt wird es, aber ob es auch gezahlt wird in dieser Höhe?
Nee, jetzt mal ohne Witz. Bei Olaf Scholz hat doch bestimmt auch, dem muss doch auch einer die Glatze pudern, weil sonst spiegelt sich das irgendwie so. Das ist ja auch nicht so schön. Also was kostet er? Was hat Angela Merkel gekostet? Sorry, ich meine, sie muss das Dreifache, weil im Verhältnis, weil wenn sie jetzt schon, wir sind auch ganz hart natürlich jetzt, das ist jetzt Glatteisgefahr, Nummer eins, zwei alte weiße Männer unterhalten sich darüber, ob eine Frau sich in der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit schminken lassen darf und wie teuer das sein kann. Ich meine, Blume, Das ist riskanter Journalismus, den Sie hier
machen. Wir stoppen das hier. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst bekommen.
Ich glaube auch. Vorsicht.
Ich habe ja Flugangst, das ist auch eine Art. Es ist eine Art Flugangst.
Okay, pass auf, dann komme ich jetzt, ich leite jetzt über zum nächsten Thema, was mich total interessiert. Fußball und Technik. Also weil das ist so, dass ich eigentlich interessiere ich mich nicht für Fußball und auch nicht für Technik. Aber wenn die beiden zusammenkommen, dann wird das natürlich spannend und dann haben wir einen klassischen Fall von Fußballfeuilleton. Und zwar nach dem Spiel von...
Stopp. Können Sie das ein bisschen dichter machen und schneller reinkommen?
Das habe ich mir jetzt sozusagen selber zuzuschreiben. Pass auf, ich versuche es mal. Deutschland, Dänemark. Ja, 47. Minute schießt der Däne Joachim Andersen das erste Tor. Aber während er noch jubelt, kriegt der Schiedsrichter über seinen Kopfhörer, dass der VAR, ja, der Video Assistant Referee, herausgefunden hat, das war gar kein Tor. Also wird ihm das Tor aberkannt. Und dann geht es so weiter, 52. Minute spielt ein Däne einen Ball. Irgendwie, und da steht der Deutsche, nee, andersrum, der Deutsche spielt einen Ball und der Däne steht im Weg. Jedenfalls schießt der Deutsche, das habe ich selber im Fernsehen gesehen, dem Dänen den Ball volle Kante an die Hand. Da hätte der Mann echt praktisch einfach ohne Arme auf die Welt gekommen sein müssen, um nicht dort Hand zu spielen. Und das wird, wieso ist Entschuldigung, das war einfach kein Handspiel im klassischen Sinne, sondern er wurde quasi angeschossen und dann bam, zack und was und Freistoß und ist auch egal, jedenfalls die Dänen raus, die Deutschen haben gewonnen und zwar nur wegen dieser komischen Tricktechnik, die da jetzt angewendet wird und dann habe ich nachher noch gelesen, dass in dem Ball ein Chip drin ist, der die ganze Zeit immer misst, wo der hinfliegt und wen schießt und wie schnell und so und dann muss ich sagen, Leute, ihr habt doch echt einen Knall. Als nächstes werden die Spieler durch Roboter ersetzt und dann ist alles total berechenbar. Ist es nicht voll crazy? Finden Sie es nicht auch traurig irgendwie?
Sie meinen, der Chip entscheidet auch, wer das Tor schießt?
Ja, weiß ich nicht.
Ist und der
das,
Chip sagt,
ist das noch Fußball? Oder,
meine, ja, was Sie, denn sonst? Das ist es ja, ist halt das, nur Fußball.
Das ist so wie Formel 1.
Nein, es ist Fußball unter weitgehendem, vielleicht sogar am Ende vollständigem Ausschluss des menschlichen Faktors über den auf dem Fußballplatz sich alle 22 Spieler immer einigen können, nämlich auf den Schiedsrichter zu fluchen. Weil der Schiedsrichter Dinge nicht sieht, zu spät sieht, falsch sieht, gar nicht sieht, whatever. Diese Maschine kann zumindest alles sehen und es gibt dann keine, oh ja, das konnte man so oder so sehen. Nein, das können Sie dann, bestimmte Dinge können Sie nur noch ganz klar sehen. Und das macht es doch besser. Das macht es schlichtweg
nein,
besser.
Nein, aber es ist doch total bescheuert,
außer,
was das mit dem
außer
Spiel
dass am Tresen in der Stammtischkneipe der Moment fehlt, wo man sagt, boah, der Schiedsrichter ist blind wie eine Nuss.
Nein, aber ist doch verrückt, meine, wenn Sie sich das Spiel angeguckt haben. Weil ich habe ausnahmsweise mir das mal angeguckt, weil es so ganz geht es an mir dann doch nicht vorbei. Und alle freuen sich praktisch mit den Dänen. Ja, Tor! Und dann, oh, nee, stopp, war gar kein Tor.
Nein,
so.
Ich habe mich
das
nicht mit den Dänen.
Das ist so ein krasser Interruptus, den Sie praktisch so, vor allen Dingen den Dänen natürlich, ich meine, die armen Dänen. In dem Moment. Und dann später diese Geschichte mit der Hand, das war dieses Spiel, war wie so in a nutshell, was passiert, wenn die Technologie so ein Spiel in Wahrheit kaputt macht und zerstört. Das finde ich dann echt. Jetzt können Sie dann zwar sagen, die Regel ist so und so, da würde ich sagen, nee, die Regel, und das ernsthaft, da wird das Thema eben tatsächlich auch, da kriegt es eine Überhöhung, da wird es nämlich interessant. Die Regel ist natürlich gemacht worden zu einem Zeitpunkt, als man immer davon ausging, dass der Mensch mit seinem eigenen Maß über Einhaltung und Nichteinhaltung dieser Regel entscheidet. Aber jetzt haben wir nur noch die Regel und plötzlich die Möglichkeit, das sozusagen so zu scheinobjektivieren. Das nee, ist total verrückt, was dabei rauskommt. Nein, das müssen aber, Sie schon auch zugeben, dass
aber
es irre ist.
Nein.
Es zerstört das Spiel, Blome.
Nein. Das Spiel bleibt das Spiel. Es hat nur jetzt zum ersten Mal, hält es die Regeln ganz anders ein. Also, die Regel...
Sie alle Spiele aus den letzten 150 Jahren annullieren am liebsten? Wir
ja.
Fangen nochmal an.
Ja,
wann
ja.
Zum Beispiel gegründet?
Nein, zum Beispiel Wembley. Wembley, das entscheidende Wembley-Tor gegen Deutschland, wäre keines gewesen, wäre nicht gegeben worden, wenn es diese Technik gegeben hätte. Und damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, Deutschland hat, glaube ich, bei der WM Südafrika von den Engländern ein Tor reinbekommen. Das war einen halben Meter hinter der Linie, unter die Latte und dann einen halben Meter hinter die Torlinie bei Herrn Neuer. Das Tor wurde nicht gegeben. Die Engländer sind fast tot umgefallen auf dem Platz. Der Schiedsrichter sagt, habe ich nicht gesehen. So, da gab es aber diese Technik noch nicht. Das heißt, da sind einfach gröbste Ungerechtigkeiten passiert. Insbesondere in Wembley, möchte ich sagen. Moment. Gröbste Ungerechtigkeiten. Und jetzt können Sie sagen, ja, aber das ist doch das Salz in der Suppe dieses Spiels. Und ich sage, nee. Da laufen sich Leute die Lunge raus und werden dann durch so eine Fehlentscheidung benachteiligt. Und das kann diese Maschine verhindern. Und zwar auf den Millimeter genau.
Mann, Blome, wir kennen uns ja schon eine Weile. Und früher, vor langer Zeit, als wir gemeinsam noch eine Sendung bei Phoenix hatten, haben Sie immer zu mir gesagt, Augstein, ich habe meinen Taschenrechner mitgebracht und ich kann Ihnen das mal ausrechnen. Und dann merken Sie, dass Sie falsch liegen. Und damals habe ich immer schon zu Ihnen gesagt, das ist lustig, Sie sind dann, Sie glauben tatsächlich, ja, dass man das Leben und menschliche Interaktion, Politik, Gesellschaft, berechnen kann. Sie glauben an Zahlen. Und hier merkt man es wieder. Sie glauben an die Objektivität sozusagen des Ereignisses. Dieser Ball ist objektiv jenseits der Linie und ich kann es jetzt auch beweisen und so. Das Verrückte ist, da haben Sie natürlich recht. Und trotzdem machen Sie das Spiel kaputt, weil Sie das Unmittelbare rausnehmen. Sie nehmen das Menschliche raus. Sie nehmen sie nehmen die Freude raus. Sie nehmen die Spontanität raus. Sie nehmen auch das Unberechenbare raus und ersetzen es durch eine Scheinobjektivität. Und deshalb sage ich, am besten wäre es nicht nur den Schiedsrichter zu ersetzen durch den Videobeweis, sondern auch die Spieler. Oder am besten wäre es, alles sozusagen nur noch am Rechner zu machen, weil dann schwitzt keiner, es tut sich keiner weh, es macht keiner einen Fehler, es muss auch keiner eine Verantwortung für irgendeine Entscheidung übernehmen. Also alles das, was uns Menschen zu Menschen macht, zerstören sie, wenn sie es der KI übertragen. Merken Sie das gar nicht? Das war ganz schön jetzt, was ich jetzt gesagt habe.
Naja, es klang wie KI.
What?
Es klang wie so ein zusammengesampeltes Ding.
Boah, ist das böse.
Das ist aber doch ein Spiel, das urwüchsig ist. Und dass wir müssen zurück zu den Wurzeln dieses Spiels, am besten auf den Ascheplatz, auf dem ich als kleiner Junge spielen muss. Und immer wenn man sich hinlegte, beziehungsweise hingelegt wurde, sah man danach aus wie Reibekuchen. Im Ursprungstext, ich möchte sagen, im Quellentext des Fußballs, im Regelwerk, steht, der Ball muss in vollem Umfang hinter der Linie sein. Dann ist es ein Tor. Und jetzt geht es darum, wir haben eine Maschine, die kann das messen. Das ist doch besser, als wenn 5 Blinde versuchen herauszufinden, ob der Ball hinterm Tor war, hinter der Linie war. Ich kann nicht erkennen, dass das das Spiel kaputt macht. Das Spiel wird kaputt gemacht oder könnte kaputt gemacht werden, dadurch, dass bestimmte Arten von Fouls eines Stürmers jetzt viel härter bestraft werden oder viel schneller geahndet werden. Das mit dem Handspiel finde ich auch heikel. Wenn jemand mit 350 km/h aus 2 Metern angeschossen wird, habe ich auch eine Schwierigkeit. Aber das hat nichts mit der Maschine zu tun.
Natürlich, Entschuldigung, da muss man natürlich sagen, das hat natürlich mit der Maschine zu tun, weil solange die Regel so ist, ist es Hand oder nicht? Und ein normaler Schiedsrichter hätte das entweder gar nicht gesehen, weil es zu schnell ging, oder er hätte das sozusagen zwar gesehen, aber übersehen, weil er gemerkt hat, weil er entschieden hat für sich in seinem Kopf, das war ganz offensichtlich nicht das, was man als, weshalb es diese Handspielregel gibt. Und deshalb werte ich das auch nicht so. Wenn Sie es aber objektivieren müssen, nein, es ist interessant. Es ist wie in dem Film mit Will Smith, I, Robot, wo das Auto in den Fluss fällt und der Roboter rettet dann den Mann und nicht das Kind. Weil der Roboter rechnet aus, dass das Kind eine winzige Wahrscheinlichkeit weniger hat zu überleben, also rettet es den Mann. Und darunter leidet der Mann sein ganzes Leben lang und sagt dann nachher immer, jeder Mensch hätte das Kind gerettet und nicht mich. Ist jetzt vielleicht eine kleine Detour hier in unserem Argument, aber es ist eben nicht wirklich, weil der Mensch entscheidet und übernimmt Verantwortung. Der Roboter misst einfach nur und gibt ein Ergebnis aus. Sehen Sie den Unterschied nicht?
Doch, den Unterschied sehe ich. Ich finde aber, wenn mir, um jetzt in Ihrem Terminus zu bleiben, wenn mir der Roboter hilft, die Regeln einzuhalten eines Spiels, die festgelegt worden sind, dann ist er sinnvoll. Wenn der Roboter die Regeln macht, sind wir ganz woanders und da wollen wir bald nicht hin. Ich glaube, das, worauf Sie hinaus wollen, ist, die Regeln stimmen vielleicht nicht mehr ganz dem ursprünglichen gewünschten Charakter des Spieles überein. Das kann schon sein. Aber nur, dass wir sie jetzt besser einhalten können, kann ja kein Argument sein gegen die, wenn man so will, Präzision dieser Maschine.
Blome, das Interessante ist nur, wenn ich mir selber zuhöre, habe ich Angst, dass ich ein bisschen so klinge wie Björn Höcke. Weil das will ich nämlich nicht. Ja, das Verrückte ist sozusagen, weil natürlich mein Gerede, deshalb haben Sie ja sich eben auch über mich lustig gemacht, so Ascheplatz, willst du so zu diesem Fußball zurück? Sie werden lachen. Ascheplatz, darüber hat gerade Björn Höcke einen Artikel geschrieben in der Schweizer Weltwoche, rechtsextreme Zeitung, rechtsextremer Autor, passt gut zusammen, in dem er gesagt hat, das ist nicht seine EM, das ist nicht seine Mannschaft, das ist nicht mehr sein Sport, zu viel internationales Kapital, Leute, ihr wisst schon, was ich meine, zu viel Globalisierung, Kapitalismus, zu viele Ausländer, natürlich ist ja eh klar und so, gar nicht mehr das Spiel, was er gemacht hat, auf dem Ascheplatz mit den zerschundenen Knien und so. so, wo wir mit dem Fahrrad durch den Wald, im Schnee, bei Regen immer hingefahren sind. Und es hat uns nicht geschadet. Diese Art von Fußball-Nostalgismus, hinter dem sich natürlich in Wahrheit so ein gesellschaftsreaktionäres Grundverständnis verbirgt, das will ich natürlich hier nicht predigen. Das möchte ich nur noch mal festhalten.
Das glaube ich Ihnen sofort. Es könnte allerdings wirklich für Herrn Höcke dann diesmal doch eng werden. Denn wenn er sich mit 75 Millionen und mehr Fußballfans in Deutschland anlegt, die sehr gerne diese Spiele der Nationalmannschaft sich anschauen und alle Einschaltrekorde brechen, und zwar jedes Mal schon in der Vorrunde, jetzt Wahnsinn, dann hat er sich, glaube ich, die falschen Leute ausgesucht. Und das dürfte der Grund sein, warum er in dieser Postpostille Weltwoche in der Schweiz veröffentlicht. Denn den Text würde er sich in Deutschland, glaube ich, nicht trauen.
Ja, das ist interessant. Er sagt, die nahtlose Identifikation mit unserer Fußballmannschaft gelingt mir nicht mehr. Dabei bin ich mir sicher, dass nicht ich mich von unserer Mannschaft entfernt habe, sondern sie sich von mir und Millionen anderen, wie die seit Jahren sinkenden Einschaltquoten für Fußball-Länderspiele belegen. Punkt. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, welche Quoten für welche Fußball-Länderspiele er meint. Bei dieser EM stimmt es einfach nicht. Und das ist auch echt lustig, weil dieser ganze Text ist eben kontrafaktisch und zeigt, was für ein verquerer, unangenehmer Typ das ist. Aber das wussten wir vielleicht auch schon vorher. Oder wussten wir es auch nicht?
Ja, Augstein, ich sehe schon, wohin Sie wollen. Ich sehe schon, wohin Sie wollen. Sie wollen der Frage nachgehen, ob dieser Mann der Melonisierung und der Lüppenisierung der AfD in Deutschland im Wege steht. Und die Antwort lautet ja. Denn die AfD ist immer noch auf dem Trip weiter raus, weiter raus, weiter raus. Ich glaube, Herrn Höckes Einfluss auf diese Bewegung schrumpft und damit wird vielleicht auch diese Bewegung erlahmen. Und dann, meine These, gut, dass es Herrn Höcke gibt, denn solange es ihn gibt, wird diese Partei nicht mehr zurück in die Mitte kehren und darum auch niemals koalitionsfähig oder auch in irgendeiner Form verkleidet regierungsfähig werden.
Ja, das ist nämlich unser nächstes Thema. Nachdem wir eben Fußball und Technik hatten, machen wir jetzt Faschismus und Moderne. Toll, ich liebe diese Ausgabe unserer kleinen Sendung. In der Tat, das ist natürlich genau die Frage, weil wenn wir uns, wir sind jetzt ja zwischen, die Europawahl war, ist jetzt in Frankreich die Wahl, die im Moment noch läuft, sozusagen, die noch nicht, wo es noch kein Ergebnis gibt. Und wir gucken alle dorthin und überlegen, wie ist eigentlich die Zukunft dieses Kontinents, was ist mit den rechtspopulistischen Parteien? Wir sehen, in Italien ist eine Postfaschistin an der Macht mit Frau Meloni.
Aber das ist doch ein vollkommen leerer
Begriff.
Die
Familie Mussolini nach wie vor umschwärmt und die machen da alle mit und so weiter. Und trotzdem will Ursula von der Leyen mit der zusammenarbeiten und trotzdem fährt Herr Söder dahin und macht mit ihr Shake Hands und sagt nachher ganz stolz, ich habe jetzt ihre Handynummer in meinem Telefon und so. Und Frau Le Pen, gut, die ist noch ein bisschen extremer als Frau Meloni, das ist schon klar, weil die Franzosen sind immer ein bisschen schroffer als die Italiener. Aber auch Frau Le Pen ist natürlich im Verhältnis zur deutschen AfD vergleichsweise zivil und hat sozusagen gesagt, sie will mit der AfD nichts zu tun haben, weil dieser eine Mann sich nicht von der SS distanzieren konnte. Und da ist bei den Franzosen dann auch Schluss, weil mit der SS haben die Franzosen auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also ging so im Großen und Ganzen. Aber was ist mit der AfD? Wird die AfD auch diesen Weg in die Mitte, in Anführungsstrichen, gehen oder nicht?
Das Entscheidende ist die Bewegung. Das Entscheidende ist, dass sowohl Meloni als auch Le Pen erkannt haben, dass sie auf dem Weg immer weiter rechts raus, immer radikaler, immer fremdenfeindlicher, immer rassistischer und auch eben antisemitischer, niemals auch nur in die Nähe von gesellschaftlichen Mehrheiten kommen würde oder auch nur in die Nähe eines Wahlergebnisses, mit dem man dann Koalitionen bilden könnte. Das haben die schon vor Jahren erkannt. Also sind sie von ganz rechts außen wieder in die Mitte gezogen und haben in der Tat, zumindest formal, Teile ihrer radikalen Programmatik über Bord geworfen. Das ist zum Beispiel in Frankreich der Frexit. Raus aus der EU, raus aus dem Euro, ist nicht mehr Teil des Programmes, des offiziellen Programmes von Frau Le Pen, wiewohl es bei der AfD immer noch drin steht. Und die Frage ist, kann in Deutschland dieser Zug in die Mitte einer Rechtsaußenpartei, einer in Teilen gesichert rechtsextrem eingestuften Partei, auch gelingen? Und ich glaube, nein.
Und ich glaube, ja.
Wir sind sicher.
Und ich glaube, ja. Also erstens finde ich es total spannend. Das würde ich auch gerne, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen billige Retourkutsche, aber nochmal, diese Nachricht geht nochmal raus an alle Feministinnen, die immer gesagt haben, wenn die Frauen die Macht übernehmen, wird alles besser. Geht so, würde ich sagen, mit Frau Meloni, Frau Le Pen und Frau Weidel. sind sozusagen in den drei großen europäischen Ländern die Chefinnen der rechtsextremen Parteien Frauen. Also egal, Frauen sind eben auch nur die besseren, die schlechteren Männer. Und natürlich Frau Weidel, die ich wirklich für eine sehr kluge Frau halte.
An dieser Stelle haben wir eine Hälfte unserer Zuhörerschaft verloren. Schade eigentlich.
Sie meinen die Wählerinnen von Frau Le Pen und Frau Meloni und Frau Weidel, meinen Sie diese Hälfte? Also, Frau Weidel halte ich für eine sehr, sehr kluge Frau und ich bin absolut sicher, dass sie, ich meine, sie muss ja nur über die Grenzen hinaus gucken und dann sieht sie, dass der Weg Le Pen, der Weg, vor allen Dingen der Weg Meloni, natürlich der Weg an die Macht ist. Ist doch klar. Und was sind die Bedingungen? Frau von der Leyen, noch eine Frau, hat ja gesagt, die Bedingungen, um in Europa mitzuarbeiten, sind pro Europa, pro Demokratie, gegen Russland. Ist so, tatsächlich. Also pro Ukraine, / gegen Russland. Wer das sozusagen unterschreibt, pro Europa, pro Demokratie, kontra Russland, der kann bei uns mitmachen. Hat Frau Meloni gesagt, okay, ich bin dabei. Frau Weidel würde im Moment noch sagen, da bin ich nicht dabei. Ich will zu D-Mark zurück.
Frau Le Pen auch nicht.
Ja, aber da werden wir uns, glaube ich, noch wundern, weil Sie haben es ja eben schon gesagt, aus dem Euro wollen Sie auch schon nicht mehr austreten. Auch Frau Le Pen wird sich pro-europäisieren. Also
gut möglich, ja. Aber Stand jetzt. Worum es mir nur geht, ich glaube, es gibt noch einen weiteren zentralen Grund, weshalb der Weg der AfD in die Mitte deutlich weniger wahrscheinlich bzw. weniger gut möglich erscheint als das, was wir in Frankreich und in Italien gesehen haben. Und dieser Grund lautet, hört auf drei Buchstaben, CDU. Es gibt eben noch eine große bürgerliche Partei rechts der Mitte, in der Mitte, rechts der Mitte, die noch da ist. Der Aufschwung und der Weg vor allen Dingen der beiden französischen und italienischen Fälle, also Meloni und Le Pen, in die Mitte konnte ja erst dann gelingen, nachdem die Mitte komplett pulverisiert war. Und wurde ein letztes Mal in Frankreich aufgehalten durch eine neue Mitte und das war Macron, der alles zusammengefegt hat, was es an alten Parteien, Sozialdemokraten und Liberalen und ich weiß nicht was gab, in seine neue Bewegung. Nun ist das aber auch zerrieben zwischen den Polen, zwischen den Linksextremen und den, wenn man so will, Rechtsextremen. Das heißt, die Mitte ist leer, darum können die da reinziehen. Und solange die CDU da ist, ist die Mitte in Deutschland nicht leer.
Das ist eine interessante Frage. Ja, nein.
Die Haben CDU, Sie das gehört?
Ja.
Friedrich Merz das gehört, was ich hier jetzt, also ich meine,
nein,
ich könnte
doch,
auch.
Ja. Sie haben doch recht mit dem, was Sie sagen, aber die CDU wird doch Partner brauchen und die... Wenn die AfD klug ist, wird sie Herrn Höcke über Bord werfen, wird diese ganzen SA und SS-Verharmloser und die ganzen Irren über Bord werfen, dann wird Frau Weidel das machen, was jetzt gerade Frau Meloni vorgestern gemacht hat. Sie hat einen Brief geschrieben an ihre Parteileute und hat gesagt, in der FDI, also dem Fratelli Italia, so heißt ihre Partei, ist kein Platz für rassistische oder antisemitische Positionen, ebenso wenig wie für Nostalgiker der Totalitarismus des 20. Jahrhunderts oder für jede Form von dummer Folklore. Also, das macht Frau Weidel, schmeißt die ganzen Irren raus, dient sich der CDU, pass auf, dient sich der CDU als Koalitionspartner an und dann sind auch die CDU-Wähler froh, weil sie endlich eine Partei haben, mit der sie konservative Gesellschaftspolitik machen können und Antimigrationspolitik und dann können sich die Grünen und die Sozis echt gehackt legen, weil man sich mit denen dann gar nicht mehr abgeben muss. Das ist aus meiner Sicht die düstere Zukunft der deutschen politischen Landschaft.
Ich glaube, da gibt es noch ein Problem. Und dieses Problem macht die Zukunft gar nicht so düster, also hält sie deutlich auf. Das Problem lautet, wenn die AfD all diese Leute, die sie eben aufgezählt haben, also in dem Meloni-Text, rausschmeißt, dann haben die Fitzgard nicht mehr genug Mitglieder.
Ja, aber Sie merken schon, wir sind jetzt vielleicht mit dem Thema hier in unserem Gespräch am Ende, aber Sie merken natürlich, dass das die einzige echt interessante Frage für die politische Zukunft dieses Landes ist. Ist doch auch schräg, oder? Nämlich, um es mal kurz zu machen, was wird aus Herrn Höcke?
Das ist in der Tat schräg, wobei der ja wirklich eigentlich nur eine Thüringer Wurst. Größe ist. Stopp.
Nix, stopp. Thüringer Würstchen, ich bleib dabei. Thüringer Würstchen.
Sie haben einen Punkt, von wegen Thüringer Würstchen. Sie haben einen Punkt. Es kann auf Dauer nicht gut gehen, wenn die CDU mit Parteien koalieren muss, die wirklich sehr weit weg von ihr sind. Insbesondere in den Fragen, die halt die Republik im Moment triggern, beziehungsweise den rechten Rand, die rechte Hälfte der Republik triggern. Das ist natürlich Gesellschaftspolitik, Familienpolitik und Migration, Zuwanderung, Asyl. Wenn die CDU in welchen Regierungen auch immer auf Landes- und Bundesebene dazu gezwungen würde, hier immer zu Kompromisse zu machen oder gar nichts zu tun, um einen Koalitionsfrieden einzuhalten, dann könnte es für die AfD immer weiter nach vorne gehen. Das stimmt. Und das ist übrigens ja auch der Plan der AfD. Die CDU in dieser Runde der Landtagswahlen in Ostdeutschland in Koalition mit der Linkspartei, mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, mit den Grünen zu treiben und sie dann zu zerstören. Oder beziehungsweise zuzuschauen, wie sie das zerstört.
Na gut, wenn das ihr helles Zukunftsszenario ist, dann würde ich sagen, irgendwie auch das sieht ganz schön düster aus.
Das hältst dann unseren Zukunftsaussichten und denen der Hörer und Zuschauer dieses Podcasts ist natürlich der Umstand, dass wir unmittelbar nach der Frankreich-Wahl am Montag eine Sonderfolge dieses Podcasts verfertigen werden.
Ja.
Das steht hell wie die Sonne am Horizont. Dahin können wir blicken, ohne geblendet zu werden, sondern wir können im Abglanz dieser Sonne die Wahrheit schauen.
Jetzt klingen, Faust II heißt. Jetzt klingen Sie so wie Donald Trump, der wahrscheinlich nächster Präsident der Vereinigten Staaten wird.
Der kann jedenfalls aber nicht Faust II zitieren.
Nachdem ich mir...
Im Abglanz der Sonne schauen wir die Wahrheit.
Faust 2?
Ich glaube ja. Oder
3 oder 4.
Fast and the Furious 5.
Ja, genau. Pass auf, dieses TV-Duell. Ich habe mir das nicht im Ganzen angeguckt, weil mir das zu langweilig war. Aber ich habe nachher Zeitungsartikel darüber gelesen. Und Thomas Friedman, der also wirklich ausgesprochen kluge Kommentator der New York Times, hat gesagt, ich habe geweint. Und das war von ihm kein Witz, das meinte er ernst. Und dann habe ich mir Ausschnitte angeguckt, dann wusste ich auch, was er meint. Das war wirklich extrem. Und ich muss sagen, wenn am Schluss in Amerika der wahnsinnige, narzisstische Straftäter Donald Trump oder der ganz offensichtlich an Parkinson und Senilität leidende Biden Präsident sein werden, und darauf läuft es ja hinaus. Vielleicht ist die Demokratie doch nicht die letzte Antwort und Lösung oder so, weil das ist echt, das ist schon krass, was man uns da zumutet, oder? Das wäre den Chinesen nicht passiert, muss man mal ganz klar so sagen. Wäre das nicht passiert.
Ja, aber in China haben sie halt einen sehr alten Mann, der sich gerade zum lebenslangen Herrscher aufhört.
Ich weiß nicht, wie man ausspricht. Der ist gar nicht so alt.
Der ist
jünger als die beiden zusammen, hä?
Ja, aber sie würden niemals herausfinden, ob er nur noch eine Handpuppe ist, weil das würde einfach nicht rauskommen in China. Sie werden niemals herausfinden, ob er überhaupt noch bei Trost ist, weil er wird genauso lange regieren, bis er selber stirbt.
Ach so, also, das ärztliche Bulletin von Herrn Biden, das glauben Sie, wo sein Leibarzt gesagt hat, nee, ist super in Ordnung. A healthy 81-year-old male, habe ich gelesen, was auch lustig ist, klingt so, als wäre er irgendwie so ein im Zoo, irgendwie so ein Wasserbüffel, praktisch healthy 81-year-old male, irgendwie fit for the presidency. Wo du ihn hier anguckst, sagst du, sorry, also auch ohne ein Degree in Psychiatrie oder so, merkt man, der ist alles Mögliche, aber nicht fit für Presidency. Also eindeutig nein, ganz klar nein.
Und also ich finde überraschend, dass
er das durchgehalten
hat, der 4 Jahre lang sehr gut regiert hat. Und das ist ja das Zynische. Er hat sehr gut regiert, gemessen an allem, was die Leute eigentlich interessieren sollte. Ihre Jobs, ihre Umwelt, ihr Portemonnaie, ihre Zukunft. Ja. All diese Zahlen sind blendend. Und die Leute reden nur über die Frage, ob der jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hat, die Treppe heile runterzukommen. Das wäre mir, ehrlich gesagt, vollkommen gleichgültig.
Stopp. Es geht um mehr. Wenn Sie sich das angucken, ich kann allen Leuten und Leutinnen nur empfehlen, sich das nochmal anzugucken, weil er wirklich mit toten Augen, die leeren Augen des Joe Biden, wenn man das einmal gesehen hat, dann braucht man nie wieder einen Zombie-Film sehen. Das war wirklich echt ernsthaft gespenstisch. Und das können sie jetzt auch nicht so abtun. Dass allerdings tatsächlich seine Bilanz als Regierungschef eine sehr gute ist und die
das kratzt überhaupt niemanden.
Ja,
erklären
aber das
zeigt, Sie das
ja,
doch mal.
Nee, ja, das kann ich nicht. Das ist sozusagen, der Liberalismus ist halt am Arsch und das Mediensystem ist am Arsch und die Leute sozusagen, offensichtlich funktioniert das alles nicht mehr, was wir gelernt haben und für normal halten. Das funktioniert halt, der Transmissionsriemen ist halt kaputt.
Aber müssen wir das akzeptieren oder müssen wir darum kämpfen, dass dieser Transmissionsriemen, und das ist genau
kämpfen
der Begriff.
Sie doch, machen Sie auf Caroline Ehmke, kämpfen Sie immer fürs Gute. Viel Spaß dabei beim Kämpfen fürs Gute. Und wie sieht dieser Kampf aus, außer dass Sie
so dass man sich,
komische,
dass man,
blubbernde Kolumnen in der Süddeutschen schreiben, wo Sie immer sagen, wir müssen alle Demokraten müssen sich jetzt
nein,
gemeinsam dem entgegenstellen.
Wir sollen nicht flüstern, hieß es.
Oh, wir sollen nicht flüstern, also nur noch schreien.
Ja, da haben Sie jetzt ein bisschen viel gemacht. Nochmal. Ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, mich damit abzufinden, dass die Realität und wie sie sich verändert hat, überhaupt nichts mehr zählt. Im Vergleich zu der Ferndiagnose, und nichts anderes haben wir jetzt gerade geleistet, der Ferndiagnose auf Basis von Fernsehbildern, ob der Mann noch fit ist wie ein 78-Jähriger, so ist er nämlich ins Amt gekommen, oder schon nicht mehr so fit ist wie ein 81-Jähriger, als der aus dem Amt herausgehen wird. Also das, finde ich, lenkt, ich nehme es zur Kenntnis, dass es so ist und ich kann das auch nicht ändern, aber es macht mich alles andere als zufrieden, dass die Vernunft, dass die Realität bei der Betrachtung und bei der Entscheidung offenkundig gar keine Rolle mehr spielt. Aber dann sind sie übrigens tatsächlich in dem Spiel, wo sie sagen, dann ist es mit der Demokratie auch egal.
Lieber
dann können
Herr
Blume, sie auch das gleich bleiben lassen.
Lieber Blume, die Wirklichkeit ist nicht dafür da, Sie zufriedenzustellen.
Echt? Das hat meine Mutter mir aber anders erzählt.
Tschüss Blume, bis nächste Woche.
Tschüss Augstein. Wirklich nicht? Aber dafür ist die Realität da.
Schluss jetzt.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.